Mein Eindruck war, dass die Kulturschaffenden, die ich kenne, ein Flussbad als einen kulturellen Beitrag sehen. Aus dem Fluss wieder eine Lebensader zu machen, Maßnahmen zu ergreifen, die für eine durchmischte Stadtgesellschaft katalytisch wirken.
Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist der Architekt Jan Edler. Zusammen mit seinem Bruder Tim Edler setzt Jan sich seit Jahren für ein Projekt ein, das das Gesicht Berlins ganz entscheidend verändern könnte. Jan Edler möchte nämlich einen Teil der Spree zu einem öffentlichen Bad umfunktionieren und das mitten in der Stadt. Parallel zur Art Week wird sein Verein Flussbad e.V. nun eine Auktion veranstalten mit Werken von Künstlern wie Katharina Grosse, Christian Jankowski oder Wolfgang Tillmanns, die sich ebenfalls alle für dieses Vorhaben stark machen. Wie weit es gediehen ist und wer noch dafür und vor allem wer bisher dagegen ist, das erzählt Jan Edler uns jetzt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, lieber Jan Edler. Hallo Jan.
Hallihallo.
Jan, kommen wir zu dir. Du bist Architekt, genau wie dein Bruder Tim Edler. Ihr wohnt hier in Berlin und ich interviewe dich heute in einer etwas anderen Funktion als rein als Architekt, nämlich als Mitglied und Gründungsvorstandsmitglied wahrscheinlich auch vom Verein Flussbach e.V. Erklär uns doch lieber, Jan, was steckt dahinter?
Also der Verein Flussbad, der existiert seit 2012, glaube ich. Es gab am Anfang 15 Gründungsmitglieder. Heute hat er ungefähr 500 Mitglieder, etwas mehr. Mhm. Und das ist ein Verein, der setzt sich für ein Stadtentwicklungsprojekt gleichen Namens ein, Flussbad Berlin. Und dieses Projekt ist der Vorschlag, den Spreekanal im Zentrum Berlins. Dort gibt es die Spreeinsel, wo die Spree, die durch Berlin fließt, sich teilt in einen Hauptarm und eben diesen Spreekanal, dass dieser Spreekanal, der schon lange keine Funktion mehr hat, zurückgewonnen wird für die Stadtgesellschaft als eine Art öffentlichen Raum, in dem man schwimmen können soll.
Ja, die Idee kommt von dir und deinem Bruder?
Genau, also mein Bruder und ich, wir sind, wie du schon erwähnt hast, beide Architekten. Wir haben auch ein gemeinsames Büro, das heißt Realities United. Und wir arbeiten dort in einem sehr kleinen Team an Projekten an der Grenzlinie zwischen Kunst und Architektur. Und das Flussbad ist tatsächlich eins der ältesten Projekte, was aus dieser gemeinsamen Arbeit heraus entstanden ist. Das stammt schon aus dem Ende der 90er Jahre. Damals habe ich gerade begonnen, mit Tim zusammenzuarbeiten im Rahmen eines anderen Vereins, der hieß Kunst und Technik. Und das war ein Verein, der sich eigentlich um eine leerstehende Immobilie im Montbijou-Park direkt an der Museumsinsel gegründet hat. Und wir saßen eben direkt an der Spree vis-à-vis des Bode-Museums und hatten auch einen Strand sozusagen. Und aus dieser Zeit stammt die Überlegung, eben diesen Spreekanal nutzen zu können, einfach aus der Überlegung raus, dass der keine wirkliche Funktion mehr hat. Also der ist nicht mehr beschiffbar. Früher war das die Hauptschifffahrtsstraße durch Berlin. Da war so richtig, richtig viel los. Es gibt Überlieferungen, dass im Spreekanal die Schleusenzeit bis zu 7 Tage betragen hat. Also 7 Tage Stau, bevor man durch die Schleuse durchgekommen ist. Und irgendwann ist halt die Dampfmaschine erfunden worden und dieser Spreekanal hat dann, weil da so viel los war, seine Funktion verloren, weil man die Schifffahrt auf die Hauptspree verlegt hat. Hm. Und seitdem hat er so eine Art Dornröschen-Dasein. Und man kann da nicht mehr durchfahren, weil es keine Schleuse gibt. Und aus dieser Überlegung raus ist eigentlich dieses Projekt geboren worden. Was kann man mit diesem sehr großen 1,8 Kilometer langen Raum mitten in der Stadt tun?
Ja. Nun ist in der Spree schon mal geschwommen worden, oder? Vor einiger Zeit.
Das ist richtig. Eigentlich bis ziemlich genau vor 100 Jahren.
Ja.
Es gab in der Spree eine Vielzahl von unterschiedlichen Badeanstalten, wobei man da unterscheiden muss.
Von der Stelle, glaube ich, oder?
Ja, das ist richtig. Also im Spreekanal gab es sogar diverse. Also es gab direkt an der Schlossfreiheit, also da vor den Toren des Humboldt-Forums heute, also dem ehemaligen Stadtschloss an der Schlossfreiheit. Da gab es zwei Flussbadeanstalten in der Form, das waren eigentlich Badeschiffe. Und ich sage jetzt Badeschiff nicht in der Form des Badeschiffs, was wir aus der Spree kennen, ja, sondern Badeschiffe der hygienischen Funktion. Das war also eine Zeit, wo die viele Leute eben kein Badezimmer zu Hause hatten und die sich dann dort reinigen konnten. Ja. Und man kann sich diese Strukturen eigentlich so vorstellen, das waren schwimmende Flöße, auf denen ja so kleine Umkleidekabinen waren, in die man reingehen konnte, und die hatten ein Loch im Boden, wo man sich dann in so einem Korb waschen konnte im Fluss.
Also wurde man sehr sauber in der Spree demnach, oder sauberer als vorher zumindest.
Das war zumindest der Ansatz. Und es gab aber auch eben richtige Schwimmanstalten, nur wenige Meter entfernt, auf Höhe des Auswärtigen Amtes und im Garten der heutigen European School of Management and Technology, der ESMT, die sind ja in dem Staatsratsgebäude untergebracht. Dort gab es eine tatsächliche Flussbadeanstalt, wo man im Flusswasser schwimmen konnte, also als Sport. Und solcher Natur gab es eben in verschiedenen Stellen in Berlin. Rauf und runter gab es solche Bademöglichkeiten und Reinigungsmöglichkeiten im Fluss, bis das verboten worden ist. Und das war 1925, weil eben die Wasserqualität durch das Wachstum in der Stadt, die Industrialisierung so schlecht geworden war.
Ja. Nun gibt es ein historisches Vorbild und sicherlich auch Bedarf. Es ist mitten in der Stadt. Eigentlich könnte doch alles so schön sein und so konkret. Nun gibt es aber euch und noch sicherlich sehr, sehr viele tausend andere, die das eine gute Idee finden, aber es gibt auch Gegner dieses Projekts. Wer sind die und warum sind sie dagegen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also erstmal muss man sagen, gerade jetzt heute, wo ja, glaube ich, jetzt niemand dran vorbeischauen kann, dass wir alle beeinflusst sind und zunehmend auch sein werden durch die Folgen des Klimawandels und Berlin ja auch eine prädestinierte Stadt dafür ist. Also wir merken das ja heute schon, es kann wirklich sehr warm werden und es wird wahrscheinlich noch wärmer, sagt einem ja erstmal der gesunde Menschenverstand, dass es eigentlich eine gute Sache wäre, wenn man einen sauberen Fluss mitten in der Stadt hat, in dem man halt schwimmen gehen kann. Und ich sage mal, es gibt vielleicht so zwei Gruppen von Menschen, die das Projekt ablehnen. Das eine sind, es hat was zu tun mit Generationen. Also insgesamt kann man schon festhalten, dass jüngere Menschen dem Projekt mehr zugetan sind als ältere Menschen.
Okay.
Es hat vielleicht ein bisschen was damit zu tun, wie gut und gerne man sich selber noch in Badebekleidung sieht. Weiß ich aber nicht. Und das andere ist ein Klientel, nenne ich das mal, von Menschen, die wir relativ häufig zumindest zuordnen können zu Bürgervereinen oder Gruppen, die sich stark machen für den historischen Stadtwiederaufbau der Stadtmitte. Und das finde ich tatsächlich in gewisser Weise kurios, weil eigentlich das Flussbaden eben zu dieser Zeit dazugehörte. Man könnte sich also arrangieren, könnte sagen, das ist eigentlich eine super Sache. Und es ist eine Gegnerschaft, die insofern sehr unbequem ist, weil die Argumente oft nicht offen ausgetragen werden. Und es werden ganz viele Sachen angeführt. Das Wasser ist zu dreckig, das Projekt ist zu teuer, es funktioniert technisch nicht, wir sind korrupt. Und diese Gruppe gibt es, und ich glaube eben, dass ganz oft die Ablehnung dieses Projektes mit einem Argument oder einem Gefühl verbunden ist, dass sowas wie das Flussbaden an der Stelle die Ziele dessen, was dort erreicht worden ist, nämlich dass wir jetzt dort eine im Umfeld der Museumsinsel mit dem Humboldt-Forum und so weiter eine historische Stadtmitte wiederhergestellt haben, dass das eigentlich diesem Bild widerspricht.
Wir ist jetzt ein bisschen missverständlich, denn das heißt, wir gibt es natürlich dich und deinen Bruder. Wir meinst du jetzt wir Berliner alle, richtig?
Ja, also die Idee, die dort verfolgt wird, also zu sagen, es entsteht ein schöner Stadtraum, der entspricht Leitbildern, die aus der Vergangenheit kommen und die verbunden sind auch mit einer gewissen Erwartung, was dann da im städtischen Leben eigentlich passiert oder stattfindet.
Ja, ja.
Also das Wohnzimmer der Stadtgesellschaft, sage ich mal. Und dass die sich daran reiben, aus Angst, dass dann da eigentlich die falschen, in Anführungszeichen, Menschen hinkommen.
Ja. Ja,
also weil man da so eine profane Nutzung implementiert, die dann alle Alarmglocken angehen lässt und die Museumsinsel wird vermüllen und wir haben nur noch grölende Hooligans, die alle tätowiert sind und die ertrinken dann. Und also diese ganzen Schauergeschichten, die damit verbunden sind, das ist eben eine Sache, die aber ja nicht offen kommuniziert wird, weil das nicht gut kommunizierbar ist. Also man sagt ja nicht, ich habe Angst vor irgendwas oder ich habe Angst vor einem gewissen gesellschaftlichen Klientel, deswegen möchte ich keine Stadtentwicklung.
Die Tatsache, dass es aber diese Alarmglocken oder verklausulierten Kritikpunkte gibt, heißt ja, dass ihr schon recht weit seid. Also die scheinen euch ja demnach ernst zu nehmen. Wie weit reicht denn euer Vorstoß bisher?
Naja, das Projekt ist tatsächlich zu einem gewissen Grad sehr erfolgreich gewesen, muss man sagen. Jetzt muss man abwarten, wie es weitergeht, aber das Projekt ist erstens international relativ renommiert ausgezeichnet worden. Also es gab 2011 und 2012 wurden wir ausgezeichnet mit dem Lafarge-Holcim Award. Das ist also ein internationaler Preis für nachhaltige Stadtentwicklungsprojekte, der ziemlich besonders ist, muss man sagen, weil es ein Preis ist, der die Vorstellung hat, dass Projekte gefördert werden, die eben noch nicht auf der Realisierungsgrade sind.
Ja,
also da geht es darum zu sagen, Projekte, die irgendwie einen Funken schon haben, dass man die weiter befördert. Diesen Preis haben wir gewonnen 2011 in Europa, den Hauptpreis. Das war sehr, sehr überraschend. Und diese Bestrahlung von außen hat erstmal dazu geführt, dass man in Berlin dann auch ernsthafter über dieses Projekt mit Politik und Verwaltung reden konnte. Vorher war das eben nicht so. Also da war das immer so, ja, irgendwie können wir jetzt nicht drüber reden und weist erstmal nach, dass das Wasser gut genug ist oder so.
Ja.
Und das hat sich dann durch diesen Preis tatsächlich geändert. Wir haben diesen Verein gegründet, also mit der Vorstellung, dass dieses Projekt, was eigentlich so eine Art Hobby war von uns, gab es nie einen Auftrag für. Es war halt einfach nur aus dieser Situation geboren worden, wie wir selbst in Berlin Mitte angefangen haben zu arbeiten, vor Ort und so weiter. Das dann eigentlich aus dem Büro zu entlassen, sage ich mal, und in eine Hülle zu tun, die auch dann die Berlinerinnen und Berliner inkludiert. Also zu sagen, aus einem Projekt für Berlin wird auch ein Projekt von Berlinerinnen. Und das ging dann eigentlich einher auch damit, dass wir dann erste öffentliche Förderungen bekommen haben.
Ja.
Und damit war dann dieser Verein auf einmal mit Geld ausgestattet, nicht um das Flussbad zu bauen, auch ein großes Missverständnis, sondern eben um auf diesem doch recht blumigen oder vagen Konzept, was zu der Zeit existierte, eine Weiterentwicklung zu betreiben und zu gucken, wie könnte man das eigentlich tatsächlich tun.
Konkretisieren, ja.
Wir haben also Planungsgrundlagen geschaffen und wir haben ganz viel gelernt, insbesondere auch über die Wasserqualität in der Spree, die ein entscheidender Faktor ist in
dem
Projekt.
Hätte ich jetzt auch als nächstes gefragt, wie ist denn die Wasserqualität? Also du hast ja vorhin ausgeführt, man hat das Baden, die Erlaubnis für das Baden in der Spree gestoppt, weil sie schlechter wurde durch die Schifffahrt. Was hat sich seitdem getan?
Ja, also die Wasserqualität der Spree, wenn es in Berlin ankommt, das Wasser, ist eigentlich relativ gut. Ja, da kann man bedenkenlos drin schwimmen.
Wo kommt das her, wenn du sagst, wo es ankommt in Berlin?
Naja, die Spree hat eine Quelle oder Quellen, muss man sagen. Und das Wasser fließt Richtung Berlin. Und da gibt es unterwegs dann halt Einflussfaktoren, Landwirtschaft, Tagebau, Oberflächen, Wässer, also Regen, der auf Straßen landet und dann im Fluss und so weiter. Also diese Einflussfaktoren gibt es.
Ja.
Aber das Wasser kommt relativ sauber an. Und die große Verschmutzung geschieht periodisch in der Stadt. Und auch da muss man historisch zurückschauen. Berlin hat nach Hobrecht, kennen wir vermutlich alle auch Hobrechtstraße in Neukölln zum Beispiel, da taucht das auch städtisch auf, basierend auf dem Konzept dieses Ingenieurs ist in Berlin eben eine Mischwasserkanalisation geplant und auch gebaut worden. Und eine Mischwasserkanalisation bedeutet technisch, dass man also die damals vorher noch nicht existierende Kanalisation so konzipiert hat, dass man ein großes Rohr hat. Da sammelt man also die Abwässer der Haushalte, der Industrie, aber auch das Regenwasser, pumpt das zu Klärwerken, kann das Wasser dort aufbereiten, um es dann wieder in den Kreislauf zurückzuführen. Und das war damals technischer Standard. Das ist in den meisten Städten der Welt so gemacht worden. Und bringt aber das Problem mit sich, dass wenn es sehr stark regnet in kurzer Zeit, dass irgendwann natürlich jedes Rohrsystem an seine Kapazitätsgrenzen gebracht wird. Ja. Und dann läuft dieses System halt über und das läuft dann in den Fluss und zwar ungeklärt. Und dann kann man sich vorstellen, dass es dann eben von gut sofort auf Katastrophe geschaltet. Ja. Also die Wasserqualität ist dann wirklich unterirdisch schlecht, weil alles das, was wir ins Klo spülen, dann ungereinigt in der Spree landet. Mhm. Und das ist auch heute noch so. Also das ist ein Zustand, der in Berlin weiterhin existiert. Und das muss man auch einordnen. Das Gebiet in Berlin, was mit einer Mischwasserkanalisation ausgestattet ist, das ist so riesengroß, dass, wenn man das sich auf dem Stadtplan mal anschaut, man sofort versteht, dass es faktisch nicht vorstellbar ist, ein solches System flächendeckend zu ersetzen. Ja, mhm. Also durch ein System, was mit getrennten Kreisläufen für zum Beispiel Regenwasser und anderen Abwässern funktioniert. Und das heißt, es werden viele, viele Maßnahmen und es wird auch tatsächlich sehr viel Geld investiert da rein, dass die Auswirkungen dieses Systems auf den Fluss geringer werden. Und das tun sie, das ist die erfreuliche Nachricht. Also die Anzahl dieser Überlaufereignisse nimmt nachweislich drastisch ab.
Weil es weniger regnet?
Nein, das ist ein Missverständnis, sondern weil die eigentlich nehmen ja sogar die Starkregenereignisse, die das Problem sind, also wo in kurzer Zeit viel Regen fällt. Mhm. Ne, der berühmte sommerliche Gewitterguss, den wir alle kennen, wo das dann wirklich sinnflutartig vom Himmel fällt, da kommt dann eben ganz, ganz viel Wasser. Die nehmen ja eigentlich zu. Mhm. Ne? Also siehe Klimawandel. Aber insgesamt hat Berlin, wie auch in anderen Städten der Welt, hat man eben Maßnahmen ergriffen, um diesem System oder diesen Auswirkungen entgegenzuwirken. Man baut Stauraum. Das ist so ein altes technisches Konzept oder älteres technisches Konzept, dass man also versucht, Stauräume zu schaffen, in dem Wasser zwischengelagert werden kann, was in dieser Zeit in der Kanalisation nicht verarbeitet werden kann. Das kann unterirdisch, das kann oberirdisch sein. Das ist leider sehr, sehr teuer. Hm. Und man kann sich auch vorstellen, jeder Stauraum ist irgendwann wieder zu klein. Also es ist auch keine Lösung, die jeden Regen oder jede Regenmenge erschlagen kann. Es gibt die Thematik der Schwammstadt, hat heute auch schon fast jeder mal gehört, wo man also versucht, in der Stadt Oberflächen so zu gestalten, dass sie Wasser speichern können oder eben natürlich in den Boden leiten. Also Wasser kann natürlich versickern und gelangt ins Grundwasser und nicht in unsere Kanalisation. Das ist eben eine Problematik dieser stark versiegelten Städte, die wir heute haben, mhm. dass das Wasser ja nirgendwo hin kann und dann eben zwangsläufig in der Kanalisation landet. Und am Ende des Tages ist es ein Zusammenwirken von solchen Maßnahmen, ne, die dann dazu führt, dass es auch tatsächlich weniger wird, an weniger an Überlaufereignissen im Jahr.
Und also wenn du sagst im Jahr, man könnte jetzt vielleicht sagen, wie oft ist das Wasser in der Spree so, dass man auf keinen Fall darin schwimmen könnte?
Vielleicht zwei Antworten dazu. Also die Überlaufereignisse, um das mal zu quantifizieren, die waren früher, vor 15 Jahren, lagen die bei 15 bis 30 Stück pro Jahr. In unserem Gebiet, die jetzt für die Innenstadt dort relevant sind. Hm. Da sind wir heute runter auf etwas mehr als 6. Also das ist schon erheblich, was dort weniger geworden ist. Und wir haben das Wasser jetzt über viele Jahre analysiert und sehr engmaschig auch, und zwar auch explizit eben im Zusammenhang mit starken Regenfällen, hm. und haben dadurch eine sehr gute Datenlage. Und wir unterscheiden zwischen der Schwimmsaison und der Nicht-Schwimmsaison. Die Schwimmsaison ist bei uns also zwischen ungefähr Anfang Mai bis Ende September, Mitte Oktober so. Ja. Und in dieser Zeit ist die Wasserqualität an ungefähr 92-94% der Zeit gut.
Okay.
So gut, dass man eigentlich schwimmen gehen könnte. Das Problem ist, dass man das nicht sofort weiß. Und das liegt einfach an der traditionellen Wasseranalytik und den Verfahren, die es dort gibt. Die basieren darauf, dass man eine Wasserprobe nimmt, die ins Labor schafft und dann im Brutschank Keime gezählt werden nach 48 Stunden. Und
Okay.
dann weiß man also, wie das Wasser vor 2 oder 3 Tagen war. Und das hilft einem natürlich bei der Entscheidung nicht, ob man jetzt eigentlich schwimmen gehen könnte oder nicht, weil das in
Stimmt.
der Vielzahl der Tage eigentlich möglich wäre. Und an diesem Thema sind wir eben sehr stark dran. Da sind wir auch nicht Pioniere in Berlin. Das gibt es an vielen anderen Orten in der Welt inzwischen auch.
Ja.
Das sind solche Monitoring-Systeme, wo man eben die Wasserqualität anhand von historischen Daten, aber auch von aktuellen Daten hochrechnen kann.
Ja.
Und basierend auf diesen Hochrechnungen dann eben schwimmen gehen kann oder nicht.
Ja.
Kopenhagen redet die ganze Welt drüber, ne, wie toll das ist, dass man da schwimmen gehen kann. Da gibt es
Sieht
viele,
man nicht
viele
das?
Bademöglichkeiten. Und
Basel habe ich neulich ein Bild gesehen, dass es Leute gibt, die von der Arbeit nach Hause schwimmen.
ja, ist
Interessant.
richtig.
Ja.
Also es gibt verschiedene Städte, das ist ein Thema insgesamt, aber Kopenhagen ist jetzt erstmal besonders interessant, weil alle diese Badestellen in Kopenhagen sind mit einem solchen Monitoring-System betrieben. Weil die haben auch Probleme punktuell mit Wasserqualität. Das ist also nichts Neues. An der Ruhr gibt es Badestellen, die so betrieben werden. An der Havel gibt es Badestellen, die so betrieben werden. Paris haben wir jetzt alle zur Olympiade mitbekommen. Dort wurde ja in der Seine
Ja,
geschwommen.
da
Die
sind
hatten
aber ein paar
Start.
Leute krank geworden, oder?
Ja, stimmt, ist richtig. Es wurde auch ja die ganze Zeit mitgefiebert. Kann es jetzt geschehen oder kann es nicht geschehen? Und da muss man sagen, fand ich die Reflexion dessen, was da eigentlich geschehen ist, fand ich irgendwie schade, weil dann immer gesagt worden ist, oh, Macron hat jetzt so und so viel Milliarden investiert und es klappt nicht oder so.
Ja, er
Da
hat
muss
in
man
die
einfach sagen,
Wasserqualität so viel Geld auch investiert oder in die Olympischen Spiele?
nee, also da wurde immer gesagt, in das Schwimmen in der Seine, weil die so ein riesengroßes Speicherbauwerk gebaut haben,
Ja.
tatsächlich, um die Wasserqualität in der Seine zu verbessern. Die hätten halt das gemacht, um Olympia in der Seine wahr werden zu lassen. Und
Ja.
das ist natürlich Quatsch. Also die haben nicht dieses Geld dort investiert in diese Speicherbauwerke, um Olympia zu machen, sondern um die Seine zu verbessern.
Ja.
Und als Outcome zu haben, dass Olympia dort stattfinden kann und dass perspektivisch dann ab nächstem Jahr 5 Badestellen im Stadtzentrum von Paris in der Seine betrieben werden sollen. Das ist ja der
Okay.
Plan.
Ja.
Und das ist auch ein Vorhaben, was schon seit langer Zeit gibt. Jacques Chirac war Bürgermeister von Paris in den 80er Jahren und der hat das ja schon eigentlich versprochen, dass das gelingen soll. Wir haben jetzt eben auch sehr, sehr lange gebraucht. Wir haben auch schon sehr lange gebraucht. Und die wussten alle, dass das mit einem Risiko verbunden ist, jetzt dieses Versprechen zu machen, die Freiwasserwettkämpfe in der Seine innerstädtisch durchzuführen. Das war von vornherein klar, dass wenn es viel regnet, dass es dann problematisch
Und
wird.
das hat, wie wir
Und
alle gesehen haben, sehr viel
es hat
geregnet.
sehr viel geregnet, ne? Also wir haben das alle bei der Eröffnungsfeier gesehen. Da habe ich schon die ganze Zeit, ich habe das
Daran
tatsächlich
gedacht.
mir angeschaut, habe ich gedacht, oh je, das sieht nicht gut aus. Und ich glaube, dann haben die Veranstalter oder die Verantwortlichen leider dann auch für diese Wettkämpfe, weil der Druck offensichtlich so hoch war, haben sie auch die Grenzwerte sehr, sehr weit gedehnt, um
Ja.
die Schwimmerinnen dann noch in den Fluss zu
Ja,
schicken. Und
verstehe.
das hat dann dazu geführt, dass es eben auch Leute gab, die gegebenenfalls krank geworden sind, wobei das auch ja nicht nachgewiesen ist. Ne? Also, dass Leute krank geworden sind, ist richtig. Ob das jetzt ursächlich damit zusammenhing, ist auch nicht geklärt, weil
Ja.
es ja auch nur wenige Fälle waren.
Ja.
Aber klar,
Man las
das
es, ja.
hat auf jeden Fall eine Kommunikationsdelle hergestellt an der Stelle.
Trotzdem kann man festhalten, die Zeit spielt für euch. Also immer mehr Städte realisieren diese Pläne und ich kann mir denken, dass das alles gute Argumente für euch und für eure Verhandlungsposition ist. Nun hat das Ganze ja aber auch noch, und so kommen wir ja eigentlich ins Gespräch, mit Kunst zu tun. Du wirst nämlich zusammen mit deinem Verein eine Auktion veranstalten. Erzähl uns doch, wie die heißt, wann die sein wird und was man dort ersteigern kann und was das überhaupt mit Flussbad e.V. zu tun hat.
Ja, ist richtig. Also du hast gesagt, die Zeit spielt für uns. Ich würde dem entgegenhalten, leider spielt sie auch gegen uns. Also weil wir schon sehr, sehr lange unterwegs sind und ganz viel so der Fokus drauf ist, ihr habt schon so lange daran gearbeitet und ihr habt schon so viel öffentliche Fördermittel verwendet darauf und ihr seid immer noch nicht am Ergebnis.
Ja, wird euch das vorgehalten?
Ja, das, also diesen Vorwurf gibt es und der wird auch instrumentalisiert, wobei wir eigentlich gerade das gegenteilige Gefühl haben. Also diese ganze Wasseranalytik habe ich ja erklärt. Wir haben ein Prognosesystem in der Stadt für den Spreekanal schon, wo man sehen kann, wie die Wasserqualität ist. Da laufen die Arbeiten jetzt noch bis Ende des Jahres, dann ist das abgeschlossen. Das ist vom Kompetenzzentrum Wasser Berlin entwickelt. Und wir denken, darauf basierend können die Berlinerinnen schwimmen gehen, ohne dass wir bauen müssen und so weiter, ne, wenn wir das wollen. Wir müssen nur die juristischen Voraussetzungen dafür schaffen, weil heute leider eben das Schwimmen innerstädtisch faktisch verboten ist. Und daher oder aus diesem Zusammenhang, aus dieser Stimmung und dem, worüber wir vorher gesprochen haben, also diese diffusen Ängste, die mit dem Projekt verbunden sind, ist tatsächlich dieses Auktions- und Ausstellungsprojekt geboren worden. Und das habe ich über die letzten 3 Jahre jetzt eigentlich nicht besonders zielstrebig verfolgt. Das ist eher so nebenher entstanden und habe mich dann selber überrascht, wie erfolgreich es war. Mir ist halt immer wieder aufgefallen, dass uns der Vorwurf gemacht wird, dass Flussbad eigentlich eine Art Antikulturprojekt sei. Also wir sind dafür verantwortlich, dass das UNESCO-Weltkulturerbe für die Museumsinsel entzogen wird, weil dort eben nur noch grölende Besowskis sind und die im Fluss ertrinken und die Museumsinsel überlastet wird und so weiter.
Warum sagt man das? Weil das hieß ja, dass es, sobald du irgendwo eine Badeanstalt eröffnest, irgendwelche Besoffenen da ertrinken.
Ja, weil diese Vorwürfe immer kommen, dass es eine Partymeile wird und diese Kulturvorwürfe oder dass es eine Art Antikulturprojekt ist, die sind ja nicht durch Argumente belegt, sondern die kommen eben aus diesen diffusen, wir wollen das eigentlich nicht. Ja. Und wir wollen das verhindern und Denkmalschutz und das ist alles schlecht.
Und dem hältst du jetzt etwas entgegen?
Ja, also das war eher so, dass ich festgestellt habe, das deckt sich einfach nicht mit dem, was, und ich bin ja selber auch in gewisser Weise Kulturschaffender, weil wir an vielen Projekten auch an der Grenze zur Kunst arbeiten. Ja. Und ich über die letzten 25 Jahre eben auch sehr, sehr viel mit Künstlerinnen und Architekten gesprochen habe und zusammengearbeitet habe. Und mein Eindruck war, dass die Kulturschaffenden, die ich kenne, eigentlich ein ganz anderes Bild davon haben und dass die eigentlich eher in Flussbad als einen kulturellen Beitrag sehen. Ja, also einen kulturellen Beitrag für die Weiterentwicklung Berlins, ein neues Verhältnis zum Fluss herzustellen, also diese Entfremdung von Fluss, der auch durch die Grenzziehung entstanden ist, aufzulösen, aus dem Fluss wieder eine Lebensader zu machen, Maßnahmen zu ergreifen, die für eine durchmischte Stadtgesellschaft und eine durchmischte Stadtmitte sprechen oder dafür katalytisch wirken. All dies und sauberes Wasser natürlich, ja, also die Idee, dass das Wasser besser wird, das sind alles eigentlich kulturelle Werte und ich das Gefühl hatte, irgendwas stimmt da nicht. Und ich habe dann angefangen, eben befreundete Künstlerinnen und Künstler eigentlich zu fragen, wie seht ihr das eigentlich und können wir da nicht was machen? Und dann ist halt diese Idee entstanden, dass man Werke sammelt von diesen Künstlern. Das habe ich jetzt über 3 Jahre gemacht. Das ist jetzt eine Liste von insgesamt 55 Positionen.
50 für Bad Berlin heißt die Auktion?
Ja, genau. Der Titel ist 50 für Bad Berlin. Das habe ich mich ein bisschen verraten. Es sind aber 55. Das liegt einfach daran, dass aus der Zeit, wo wir den Titel gewählt haben, da waren es noch 50 und es sind zwischenzeitlich noch mehr geworden und das verschweigen wir jetzt einfach. Und das sind eben zum allergrößten Teil Menschen, die ich kenne aus meiner Zeit in Berlin und die ich eben privat angesprochen habe. Und da ist jetzt eine doch ziemlich tolle Sammlung entstanden.
Das klingt so intim und bescheiden. Leute, die ich kenne, in Wahrheit sind da ein paar sehr, sehr große Namen, nämlich Wolfgang Tillmanns, Rosa Barber, Katharina Gosse. Ja, erzähl mal, was die dir zur Verfügung gestellt haben.
Das ist sehr, sehr unterschiedlich tatsächlich. Also die Arbeiten, die gezeigt werden innerhalb der Ausstellung, sind vom Maßstab, von der Technik und von dem Bezug zum Projekt Flussbad sehr unterschiedlich zu bewerten. Also eine eklektische Sammlung, würde ich das nennen, von Objekten, Bildern, zum größten Teil Bilder. Es gibt aber auch einige Skulpturen. Und mein Anliegen war eigentlich immer das Gleiche, dass ich die Leute angesprochen habe und denen gesagt habe, hättet ihr Lust? Und dann sind wir darüber in den Austausch gekommen. Und ich habe denen dann immer gesagt, ich fände super, wenn ihr uns etwas stiften konntet, wo es nicht um den monetären Erlös geht, sondern es geht wirklich eigentlich um ein Zeichen aus der Gilde der Kulturschaffenden, sage ich mal. Und mein Wunsch war es, dass die Arbeiten in gewisser Weise mit den Zielsetzungen oder Themen, die mit dem Stadtentwicklungsprojekt Flussbad Berlin verbunden sind, sich in den Arbeiten reflektieren. Und da sind tolle Sachen zusammengekommen, die sind eben sehr unterschiedlich.
Zum Beispiel eine feuerrote Badehose von Wolfgang Tillmanns, in der man zum Beispiel fast jemanden da reinspringen sieht.
Genau, die grandiose feuerrote Badehose von Wolfgang Tillmanns, die ich, glaube ich, das erste Mal in den Deichtorhallen in Hamburg gesehen habe, in der ersten Triennale der Fotografie von Gundlach kuratiert, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und das war überhaupt das erste Mal, dass ich Arbeiten von Wolfgang Tillmanns bewusst wahrgenommen habe. Also diese ikonische Arbeit, die, glaube ich, ja zumindest aus meiner Perspektive zu den Arbeiten gehört, die fast jeder kennt von Wolfgang Tillmanns, weil die auch oft reproduziert worden ist. Da haben wir also großes Glück, dass wir sowas sehr Direktes bekommen haben. Wir haben Arbeiten, die zum Beispiel Shirin Sabahi, eine junge in Berlin lebende Künstlerin, mit deren Arbeit bin ich das erste Mal in Berührung gekommen zu der Corona-Zeit. Da gab es diese große Ausstellung im Berghain.
Ja.
Und da gab es eine Videoarbeit von ihr, die ich super, super berührend und toll fand, nämlich so eine aufblasbare Schwimmhalle, also so eine Traghalle, die aufgeblasen ist und da drin eben ein Schwimmbecken, wo sie die Luft rausgelassen hat und das Dach dieser Traghalle langsam ins Wasser sinkt. Und eine ganz langsame Bewegung und was total Poetisches hat und wo man ganz viel reinlesen kann, wenn man das möchte. Das sind also so Arbeiten, wo es einen direkten Wasserbezug gibt. Es gibt Schwimmbäder, die fotografiert sind. Es gibt Fotografien vom Flussbad Pokal, einem Schwimmereignis, was wir selber ausgerichtet haben als Verein, zum Beispiel von Annette Hauschild, die auch jetzt zur Art Week in Berlin mit ihrer Ostkreuz-Agentur eine große Ausstellung hat, ein ikonografisches Foto vom Flussbadpokal vor den Toren des Bode-Museums.
Ja, Rosa Barber finde ich auch sehr interessant.
Ja, Rosa Barber, eine Unterwasserfotografie. Da gibt es noch eine weitere Unterwasserfotografie oder ins Wasser reinschauende Fotografie von Aram Barthol zum Beispiel, der sich stark mit Phänomenen der New Economy auseinandersetzt in seiner Arbeit. Und der hat eben ein solches Mietfahrrad, die ja oft in der Spree landen, durch die Wasseroberfläche fotografiert. Man sieht das unten am Grund liegen. Ja, also es gibt solche direkten Bezüge. Es gibt aber auch Arbeiten, wo der Bezug dann sehr weit hergeholt ist, würde ich sagen. Das ist aber auch, glaube ich, normal und okay in so einem Projekt. Ja, also es gibt dann eben Dinge, die sind eher so, das habe ich noch und das stifte ich euch. Und da muss man dann auch nicht die Verdrehung machen, es unbedingt einordnen zu müssen. Klar. Darunter gibt es auch wunderschöne Arbeiten. Also zum Beispiel, wir haben auch eine Arbeit von Olafur Eliasson. Das ist eine kleine Edition und das ist eigentlich ein Verlängerungskabel. Und dann kann man natürlich Analogien anfangen zu knüpfen, dass das eben auch ein Strom ist, ne? Also wie ein Fluss und dass das Versorgungsleitungen sind und Infrastruktur und so weiter. Ja. Ich würde diese Verrenkung eher lieber nicht machen. Also die kann dann jeder für sich herstellen oder nicht herstellen.
Oder sagen ich glaube, wir, alles hängt ja sowieso mit allem zusammen.
Ganz genau, alles hängt so miteinander zusammen. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, die Stärke dieser Ausstellung, die ich ja selber jetzt auch noch nicht gesehen habe, wir haben sie ja noch nicht aufgebaut, aber es sind tolle Sachen zusammengekommen, wirklich ganz, ganz wunderschöne Arbeiten. Eine will ich noch beschreiben, Michael Salzdorfer, jemand, den ich auch sehr schätze in seiner Arbeit, wo immer viel Humor auch drin ist aus meiner Sicht, der hatte uns eine Flussbadewolke Berlin geschenkt und das sind zwei Autoreifen, die ineinander gesteckt sind, also die aufgeblasen sind. Damit hat er schon viele Skulpturen hergestellt. Und das verbinde ich persönlich zum Beispiel sehr, sehr stark mit Schwimmen und Baden, weil ich in meiner Kindheit an der Nordsee viel Zeit verbracht habe. Und dann haben wir uns vom in den Niederlanden auf dem Dorf da vom lokalen Trecker-Reparaturladen haben wir uns die kaputten Schläuche geholt und haben die repariert und sind damit in den Wellen baden gegangen. Mhm, ja, und das war halt der große Gaudi. Ja. Und da hat dann vielleicht auch jeder so seine persönliche Sicht, ne, auf Objekte, die da drin sind, wie stark man die verbindet oder nicht.
Du hast es schon gesagt, das läuft also parallel zur Art Week. Das heißt, es wird eine Ausstellung geben und am Ende dieser Zeit kommt es zur Versteigerung.
Ganz genau. Also die Werke werden alle meistbietend versteigert und zwar gar nicht zum Ende der Ausstellung, sondern tatsächlich schon direkt am Tag nach der Vernissage. Okay. Also die Vernissage wird am 11. September stattfinden in dem Roten Saal der Bundesstiftung Bauakademie. Also
genau
auf einem
vor
Ort
dem
direkt.
Spielstück.
Ganz genau, mitten im Zentrum. Dafür sind wir auch sehr, sehr dankbar, dass wir diesen Raum nutzen können von der Bundesstiftung, die sich damit auch ein Stück weit solidarisiert mit den Zielsetzungen von Flussbad. Und am 12., also am Folgetag, werden die unter der Schirmherrschaft von der Schauspielerin und Filmemacherin Nicolette Krebitz, und die ist eben auch Vereinsmitglied bei uns, werden die versteigert. Da kann schlussendlich auch jeder mitmachen. Es gibt noch Plätze auf der Liste, wo man sich anmelden kann. Eine Anmeldung ist aber notwendig, damit man mitsteigern kann. Und wir haben großes Glück, dass wir auch das Auktionshaus Griesebach, das ja fast jeder kennt in Berlin, gewinnen konnten. Und die Auktionatorin Elena Sanchez wird also durch den Abend geleiten und die Arbeiten dort alle meistbietend versteigern. Wer da nicht persönlich hinkommen kann, kann auch online mitbieten. Auf der Projektwebseite gibt es die Möglichkeit, auch schriftliche Gebote einzugeben.
Jetzt natürlich die große Frage, was geschieht mit dem Erlös?
Ja, der Erlös ist zweckbestimmt tatsächlich. Und ich habe das ja erwähnt, also unsere Arbeit in den letzten Jahren oder ein wichtiges Resultat der Arbeit ist dieses Monitoring-System für die Wasserqualität im Spreekanal, was man perspektivisch eben auch auf andere Bereiche der innerstädtischen Spree ausweiten kann. Und unsere Förderung dafür läuft Ende des Jahres aus und eigentlich auch die Förderung unseres Vereins, um die weitere Projektarbeit machen zu können, obwohl wir jetzt eigentlich gerade schwimmen gehen könnten aus unserer Sicht. Und wir wollen zumindest eben diesen Schritt, diese technische Errungenschaft jetzt nicht verlieren. Ja. Und schlussendlich ist das Ziel, dass mit dem Erlös aus dieser Auktion dieses System erstmal weiter betrieben werden kann, dass es weiterentwickelt werden kann und dass wir dann auch, das ist das Ziel, eine App für die Berlinerinnen und Berliner auf den Markt bringen können, wo man nachschauen kann, wie ist jetzt gerade die Wasserqualität im Spreekanal. Ja. Und das ist schlussendlich die Voraussetzung dafür, auch selber eine Entscheidung treffen zu können, ob man schwimmen gehen möchte oder nicht, sei es drum, ob es verboten ist oder nicht.
Bisschen und wie diese Medusa-App. Der eine oder andere kennt sie vielleicht vom Mittelmeer. Da kann man eben gucken, wie viele Quallen sind heute wo unterwegs und darauf basierend dann seine Entscheidung fällen, ob man schwimmen will.
Ja, jetzt mit einem anderen Inhalt. Also ich messe der zwei Bedeutungsebenen zu. Das eine ist eben, das ist ein Bildungsinstrument. Also die Berlinerinnen sind ja tatsächlich sehr lange entfremdet worden von ihrem Fluss und die meisten Berlinerinnen glauben, das Wasser ist sauschlecht und man stirbt sofort und so weiter, ja. Also das ist eben ganz, ganz übel. Das heißt also, da auch zu vermitteln, das ist gar nicht so und das ist dynamisch und meistens ist es eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, das ist ganz wichtig in der Wahrnehmung dessen, was der Fluss für die Stadt sein kann, auch zukünftig. Stadtentwicklung ist ja ein riesengroßes Thema. Also wir haben die Stadtentwicklung immer eigentlich ohne den Fluss betrieben, immer nur so an den Grenzen entlang und dann streiten die Berlinerinnen darüber, ob da jetzt Mediaspree ist oder nicht und Ufer für alle oder nicht. Aber der Fluss selber ist nicht Bestandteil. Mhm. Und ich glaube, dass eben das als Bildungsaspekt ein wichtiger Schritt ist in dieser Wahrnehmung, was kann der Fluss für die Stadt sein? Und dann auch vielleicht die Frage zu stellen, die Nutzung, die wir heute haben. Der Fluss wird ja heute ausschließlich durch Schifffahrt genutzt. Schwimmen ist da verboten, Paddeln ist da verboten. Und wenn man sich anschaut, wer sind denn die da langfahren mit ihren Motorbooten, dann stellt man fest, das sind zu über 90% sind das Fahrgastschiffe. Das heißt also, der Übergang von dem klassischen Warentransport oder Gütertransport auf dem Fluss, der ist schon lange nicht mehr da. Trotzdem wird der Fluss noch als Autobahn durch die Stadt Berlin betrieben. Und da wäre ja schon die Frage angemessen, ist das eigentlich noch zeitgemäß? Oder will man nicht diesen Freizeitnutzen ausdehnen? Und das ist eben vielleicht die zweite Bedeutungsebene, ein Instrument zu schaffen, was einem tatsächlich persönlich ermächtigt, die Entscheidung treffen zu können, jetzt ist ein heißer Sommertag, kann ich den Sprung da reinwagen, ohne krank zu werden oder nicht?
Ja. Wir wünschen dir, Jan, und deinem Bruder und auch euren anderen Vereinsmitgliedern natürlich, dass ihr irgendwann den Durchbruch erlebt und dass wir das dann alle erleben, dass man hier mitten in Berlin schwimmen gehen kann in der Spree.
Ich hoffe, ich kann dann noch schwimmen, denn so weit.
Vielleicht mit einem dieser Reifen, die du vorhin beschrieben hast, oder Schläuche. Bist du ja hier zu Gast bei Die Sucht zu sehen und weißt vielleicht, dass wir jedem Gast, so auch dir, die zwei gleichen Fragen stellen. Doch du kommst nicht ohne davon. Die erste lautet, welches ist dein Lieblingsmuseum und warum?
Ja, ich wurde ja vorgewarnt, dass ich die Frage beantworten muss. Also eins meiner Lieblingsmuseen, und das hat viel mit meiner Kindheit zu tun, würde ich sagen, ist das Museum Abt Heilberg in Mönchengladbach. Das ist eine Stadt, in der ich groß geworden bin. Ich bin eigentlich in Köln geboren, aber dann kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich bin mit meiner Familie in Mönchengladbach groß geworden und Ist ein sehr, sehr besonderes Museum in vielerlei Hinsicht. Also erstmal ist die Architektur ist herausragend von dem österreichischen, inzwischen verstorbenen Hans Hollein. Ein postmodernes Museum. Das, was später durch Frank Gehry, glaube ich, genannt worden ist als der Ursprung des sogenannten Bilbao-Effekts. Mhm. Ja, also die Zeit, wo man dann Museen gebaut hat, um Städte so attraktiv zu machen, dass Touristen in Scharen dahin kommen, sich das anzuschauen. Das hatte Hans Hollein damals planmäßig oder halbplanmäßig in Mönchengladbach geschaffen. Mhm. Und das war eben ein Bauwerk, was sich dort auf dem Abt Heilberg in den Berg einfügt, was ganz verschiedene Zugangsebenen hat, was sich versteht als so eine Art Katalysator für die Entwicklung der Stadt tatsächlich an der Stelle. Und da gibt es dann auch Parallelen zum Flussbadprojekt. Also wie man sagt, man versucht etwas zu schaffen, was dann in die Stadt ausstrahlt und die Stadt ein Stückchen besser macht. Und das hat Hollein dort mit Bravour geschaffen. Und das hängt an vielen Faktoren auch an der Zusammenarbeit mit dem damaligen Museumsdirektor, glaube ich, in Mönchengladbach, der ein besonderer Mann war. Es hat mit Beuys zu tun, der dort eine große Rolle gespielt hat in der Mitentwicklung der Arbeiten hergestellt hat, die heute im Hamburger Bahnhof stehen, die früher da in Mönchengladbach eigentlich vorgesehen waren und so weiter.
Alles hängt mit allem zusammen.
Alles hängt mit allem zusammen und das ist eben ein wirklich tolles Gebäude, in dem man immer wieder neue Ecken entdecken kann und wer noch nie da war, dem kann ich nur empfehlen, dahin zu fahren. Und es gibt eine super Museumsdirektorin, die Susanne Tietz, die das seit vielen Jahren betreibt und die das Museum aus meiner Sicht gerettet hat. Das hatte nämlich auch nach den erfolgreichen Jahren, nach der kontroversen Eröffnung in den 80er Jahren, wo viele Leute sich auch aufgeregt haben, dafür ist jetzt das Geld ausgegeben worden und so weiter. Dann strömten die Touristen und irgendwann hat es eben auch eine Delle gegeben, als es nicht mehr ganz so neu war. Und die Susanne Tietz aus Aachen kommt, hat diesem Haus wieder neuen Atem eingehaucht. Und das Haus ist auch saniert worden und strahlt also wieder im vollen Glanz und lohnt sich die Reise nach Mönchengladbach dafür.
Sehr schön. Jan, allerletzte Frage. Du wünschst dir von mir ein Kunstwerk und kannst dir jedes wünschen, das du gerne hättest. Und ich würde es dir auch diesen Wunsch erfüllen. Welches wäre das?
Es würde sich vielleicht von Tag zu Tag verändern, ehrlich gesagt. Heute nicht. Eine Sache, die mir immer wieder quer kommt oder wo ich immer selber wieder einen Referenzpunkt sehe, ist Charlotte Posenenske, eine Künstlerin aus den 60er Jahren, die war Malerin, Bildhauerin und später hat die ihren Job gewechselt und ist Soziologin geworden, also hat nochmal Soziologie studiert. Und die hat so Skulpturen geschaffen aus Lüftungsrohren in den 60er Jahren. Ja. Wirklich ziemlich revolutionär für die Zeit, Minimal Art. Ganz toll, poetisch, ästhetisch, reine Skulpturen aus diesen industriellen Readymades und die kommen mir immer wieder quer, würde ich sagen, weil ich mit meinem Bruder auch schon an ziemlich vielen Projekten gearbeitet haben, wo wir uns für die ästhetischen Potenziale von Gebäudeinfrastruktur interessiert haben. Und das ist ja sowas, ne?
Ja,
Also
ja.
Beleuchtungstechnik, Lüftungstechnik, Verschattungstechnik, das sind so Sachen, mit denen wir auch viel experimentiert haben. Und insofern stolper ich immer wieder über diese fantastischen Arbeiten von ihr. Und dagegen würde ich mich nicht wehren.
Gut, Jan, sollst du haben, klar, dafür, dass du mit mir dieses schöne Gespräch geführt hast. Ich danke dir.
Ich danke dir vielmals.
Das war Folge 95 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. Alle 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.